Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Ein Kind zu verlieren, das ist wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Melanie Garanin und ihrer Familie ist das passiert. Ihr Sohn Nils wurde nur 3 Jahre alt. Er hatte Leukämie, starb an den unerkannten Folgen der Behandlung. Es gab viele auch juristische Verwicklungen darum. All das ist jetzt 5 Jahre her. Melanie Garanin hat aus diesem todtraurigen Thema ein wirklich tief berührendes Buch gemacht. Heute ist sie unser Gast. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Frau Garanin, das ist ein Buch voller Schmerz, auch voller Wut und Hilflosigkeit. Gezeichnet, Sie sind vor allem Illustratorin. Und doch habe ich manchmal geschmunzelt, an einigen Stellen sogar gelacht, ein bisschen unter Tränen gelacht. Ist das in Ordnung für Sie?
Ja, also dann haben Sie es genau richtig gelesen. Wenn Sie jetzt nur geweint hätten, wäre es komisch, und wenn Sie jetzt nur gelacht hätten, wäre es natürlich auch sehr merkwürdig. Aber zu weinen und immer wieder zu lachen, das ist schon das Ziel. Sollte schon jeder harmonisch und glücklich rausgehen.
Ich gebe ein kleines Beispiel. Bei Nils Tod sagen die Vögel zueinander: nicht zwitschern, keiner zwitschert heute, weitersagen. Und dann blättert man um und auf der nächsten Seite so ein ganz kleiner Vogel: zwitscher, zwitscher, ich doch. Das hat mich sehr berührt. Durchzieht das Buch, ne?
Es gibt immer Kleinigkeiten, die einen irgendwie so wie im richtigen Leben auch, und das schwöre ich, dass das im richtigen Leben auch so ist, dass einen immer wieder Kleinigkeiten so rausreißen, dass man nicht komplett, also bei mir ist es so, dass ich immer wieder mit Kleinigkeiten rausgerissen wurde.
Melanie Garanin über ihren Sohn, aber natürlich auch über ihr Leben als Illustratorin, vor allem von Kinderbüchern. Sie ist heute unser Gast. Kein Mensch kann den anderen von seinem Leid befreien, aber er kann ihm Mut machen, das Leid zu tragen. Diesen Satz von Selma Lagerlöf hat Melanie Garanin ihrem Buch Nils vorangestellt. Nils ist ihr kleiner Sohn, er wurde nur 3 Jahre alt. Frau Garanin, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen von Nils.
Nils kam als letztes unserer 4 Kinder, also ganz unverhofft, aber sehr erwünscht, auf die Welt. Und der war, obwohl ich mir am Anfang schon Sorgen gemacht habe, weil wir es jetzt nicht so geplant hatten, 4 Kinder zu kriegen, dachte ich so: Gott, und noch mehr und noch mehr Stress und noch mehr Arbeit und nochmal von vorne alles. Und so war der aber von Anfang an super unkompliziert und hat es uns ganz leicht gemacht. Also der war echt so ein kleiner Sonnenschein.
Dann ist er schwer krank geworden. Was genau ist passiert?
Der hat Anfang 2015 hatte der halt immer noch vom Winter, wie im Winter, das schon anfing, viel Fieber und noch mehr Fieber und wurde schlapp. Und dann wurde eine Leukämie diagnostiziert, die er aber in diesem ersten Durchgang auch so ganz ungewöhnlichen Gründen selbst kuriert hat. Das ist ganz selten, dass er halt ins Krankenhaus kam und die Leukämie sich durch körpereigenes Cortisol wohl selbst geheilt hat. Das konnte man im Knochenmark feststellen. Also da war nichts zurückgeblieben. Er ist dann wieder gesund geworden. Von März bis Mai ungefähr hatte er eine Phase, da war gar nichts. Da konnte man weder Krebs nachweisen noch irgendwas feststellen. Und dann fing es nochmal an im Mai.
Und dann ist er binnen weniger Wochen gestorben. Mhm. Infolge der Behandlung mit Chemotherapie entzündete sich die Bauchspeicheldrüse. Das ist leider gar nicht so selten, aber bei Ihrem Kind wurde das nicht erkannt und es starb. Es gab, Frau Garanin, juristische Verfahren drum, die wurden dann letztlich eingestellt. Zugleich aber wurde eine Entschädigungsleistung gezahlt. Sehen Sie darin ein unausgesprochenes Schuldeingeständnis der Mediziner?
Haben wir damals so gesehen. Vielleicht ist es auch so, es hatte aber dann letztendlich ja keine Konsequenzen.
Mhm. Ja. Da sind Sie ganz knapp.
Ja, da bin ich ganz knapp, weil für mich das so abgeschlossen ist. Das war sehr schmerzhaft, dass es dann abgeschlossen war, weil es gab dann noch verschiedene Gutachten. Eigentlich gab es nur 2 verschiedene Gutachten. Das eine war schwarz, das andere war weiß im übertragenen Sinne. Und der zuständige Staatsanwalt hat sich für schwarz oder weiß, also ich finde für schwarz entschieden. Und damit war das dann zu Ende.
die Prognose bei dieser schweren Erkrankung Leukämie ist bei kleinen Kindern ja eigentlich ziemlich gut. Wie es letztlich ausgeht, kann man nie wissen. Aber bohrt sich das in ihre Tage, dass sie den Gedanken tragen müssen, sehr wahrscheinlich, wenn die das erkannt hätten, sehr wahrscheinlich könnte mein Kind noch leben?
Nein, weil dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, das haben wir, also das habe ich schnell unterbunden. Weil immer so in die Vergangenheit zu gucken und zu sagen, so, ach, hätte man das und hätte man dieses, das macht einen wirklich fertig. Natürlich haben wir das gemacht und natürlich hat man die Gedanken, aber inzwischen, ich glaube, man zerfleischt sich, wenn man immer wieder denkt, so, ach, hätte man das und hätte dieses und wäre das gewesen. So funktioniert die Welt ja nicht.
So funktioniert die Welt nicht und Sie haben jetzt 5 Jahre Abstand, aber Sie sagen, Sie hätten solche Gedanken schnell unterbunden. Ich frage mich, wie langsam ist schnell?
Naja, man kann den Gedanken schnell unterbinden, jedes Mal, wenn er wiederkommt. Also wenn er nach 5 Jahren nochmal hochkommt, so wie jetzt, wenn Sie mich das fragen und ich denke so, ja, stimmt, dann kann ich den trotzdem ganz schnell jetzt in diesem Augenblick dann auch wieder unterbinden. Also es ist ein schnelles, wiederkehrendes Schnell, kein andauerndes Schnell.
Wie kam es zu dem Entschluss, darüber ein Buch zu schreiben?
Ja, das war halt dann wirklich nach diesem endgültigen Aus von der Staatsanwaltschaft und dass wir so gemerkt haben, es gibt keine öffentliche Entschuldigung, es gibt kein Verfahren, es gibt irgendwie jetzt von der Öffentlichkeit auch kein Interesse, von der Presse kein Interesse, weil es in allen zu heiß oder zu lang oder zu kompliziert war. Und dann habe ich entschieden, das, beziehungsweise eine Freundin hat mir geraten, das auch selbst zu schreiben. Und das war es dann.
Für wen haben Sie es geschrieben?
Ich habe es eigentlich am Anfang für die ganze Welt geschrieben, weil ich das genauso wollte, dass alle das lesen und dass alle davon erfahren und dass diejenigen, die es auch angeht, dass die es auch nochmal so vor den Latz geknallt kriegen.
Vor den Latz geknallt. Gab es eigentlich irgendwelche persönlichen Reaktionen? Man ist dann natürlich ganz schnell im juristischen Bereich, das ist sehr sensibel. Aber gab es irgendwelche persönlichen Reaktionen? Denn es ist wohl eines klar, es war eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das kann passieren im Folge einer Chemo.
Ja.
Es passiert gar nicht selten, aber sie wurde nicht erkannt. Man hätte sie behandeln müssen.
Ganz, 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 ganz am Anfang gab es natürlich persönlichen Kontakt. Aber sobald wir angefangen haben, die Akte einzusehen und sobald klar wurde, ups, da ist irgendwie vielleicht doch was schiefgelaufen, war dicht. Also dann ist es natürlich schwierig für die Zuständigen, für die Klinik und für diejenigen, die betroffen sind, aufeinander oder auf uns zuzukommen. Das kann ich auch nachvollziehen.
Entstanden ist dieses Buch eine Graphic Novel. Mhm. Sie schreiben über sich als Mutter in dritter Person und auch eine Schreibtischlampe spielt eine große Rolle. Was haben Sie da delegiert?
Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Dass ich mich als Mutter bezeichne, das habe ich meiner Schreibhilfe und Dramaturgin zu verdanken, die mir so am Anfang auf den Weg geholfen hat, das Ganze so zu verpacken als Geschichte. Also ich hatte ja alles, was ich brauchte, aber ich musste das ja auch so ein bisschen in eine Form bringen, die man gut lesen kann. Und als ich so merkte, oh, ich fange jetzt an zu schreiben und ich mache jetzt immer so ich und das fühlte sich unangenehm an und war auch schwierig, hat die mir den Tipp gegeben, dann sprich mal von dir als der Protagonistin und als der Mutter. Und die Lampe ist die Helfershelferin der Mutter. Das war dann meine Mitarbeiterin des Monats, war in der Zeit meine Schreibtischlampe. Ich bin ja als Illustratorin relativ einsam in meinem Atelier und da bot sich die Schreibtischlampe ganz gut an.
Der Untertitel ist interessant. Nils heißt das Buch und dann von Tod und Wut, Punkt, und von Mut. Mhm. Welches dieser drei großen Begriffe, Gefühle stand ganz am Anfang?
Wut, die war am Anfang. Ja, genau.
Auch so ein bisschen, alle ärztlichen Diagnosen sind in Druckbuchstaben, alles andere sind Schreibschrift, alles von Nils, auch so ein bisschen, na, Sie sagen, vor den Latz geknallt, so ein bisschen Rachegelüste, kann man das so formulieren? Oder ist das so
ja, absolut. Nö, ich war schon sehr rachelustig und sehr racheerfüllt. Ja, ich wollte schon richtig, also es war für mich wie so ein großes, oder als ich dran gearbeitet habe, gerade so am Anfang und eigentlich auch später noch, fühlte sich das so ein bisschen so an, wie die Waffen zu schmieden oder die Säbel zu wie nennt man das, wenn man die so feilt, dass die ganz scharf werden. Ja.
Melanie Garanin ist unser Gast. Eben sang Aretha Franklin und Sie sagten, oh, das Lied mag ich gerne. Läuft bei Ihnen Musik, wenn Sie zeichnen, Frau Garanin?
Ja, also es kommt drauf an, wenn, also erstmal ja, den Song, also der perfekt ist der Song, finde ich. Und es gibt zwei unterschiedliche Phasen, wenn ich vorzeichne und mir Texte ausdenke und so ein bisschen denken muss, dann läuft Musik. Und wenn ich nur noch ausmale, durchzeichne oder koloriere, höre ich meistens Podcasts im Moment. Mhm. Ja, Podcasts und Hörbücher.
Sie hören dabei.
Ja, ja.
Mhm. Melanie Garanin ist unser Gast heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Sie und ihre Familie haben den kleinen Sohn und den Bruder verloren vor 5 Jahren nach einer unerkannten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und um die vielen auch juristischen Verwicklungen, darüber hat sie sich ein Buch ja von der Seele geschrieben. In ihrem Familienleben, Frau Garanin, spielt ein Pferd eine große Rolle. Vieto. Wer ist Vieto für Sie und für Nils?
Vieto ist...
Vieto.
Vieto, genau, wie der Wind. Vieto ist eins von unseren inzwischen 2,5 Pferden. Also das eine halbe ist noch ganz jung. Und der ist eins von unseren Pferden. Und der ist mein Pferd. Den habe ich fast gleichzeitig mit Nils gekriegt. Da war der auch noch ganz klein. Und der ist in dem Buch und war auch schon im echten Leben immer so das Ritterpferd von Nils. Und eigentlich nur so ein Spruch, vielleicht, wenn jetzt alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen wäre, wäre er jetzt ein ganz normales Pferd. Aber er war halt damals das Ritterpferd vom kleinen Nils. Und deswegen hat er auch diese große Rolle bekommen.
Und das bildet eine Brücke und steht Ihnen vor Augen und Ohren.
Ja, absolut. Und er spielt die Rolle auch perfekt. Also er ist jetzt, wo er so in der medialen Aufmerksamkeit ist, merkt man jedes Mal, wenn man ihn besucht, dass er sich auch dessen bewusst ist, was er für eine Rolle gerade in der Öffentlichkeit spielt.
Frau Garanin, nehmen Sie dieses Pferd tatsächlich mit auf den Friedhof?
Ja, habe ich nicht mehr so häufig, aber habe ich ganz am Anfang gemacht, weil die Verbindung ja zwischen den beiden ganz groß war und weil nur Hunde verboten sind auf dem Friedhof und weil ich den dann einfach mitgenommen habe. Ja.
War gut für Sie wahrscheinlich.
Ja, war gut für mich und war auch gut, dass dann, also ich glaube, wenn man das dann so mitnimmt, ist das schon mal einmal gut und wenn man es dann zu Hause noch aufzeichnet und dann dieses Bild hat und sich dazu dann den Satz überlegt, Hunde sind auf dem Friedhof verboten, dann kriegt das für einen selber so einen, ja, irgendwie so einen Sinn.
So ein schönes anarchistisches Element.
Ja, ja, irgendwie so ein, ja.
Frau Garanin, den Verlust eines Kindes, den kann man wohl nie wirklich überwinden, in Anführungszeichen. Im Buch heißt es, wir werden immer, immer traurig sein, nie untraurig, aber lass uns bitte versuchen, nicht immer, immer unglücklich zu sein. Bitte. Das versprechen sich die Eltern nach dem Tod von Nils. Ich nehme an, das haben auch Sie und Ihr Mann sich versprochen.
Mhm, ja.
Was hilft Ihnen, was tröstet Sie an einem, auch 5 Jahre danach, an einem sehr dunklen Tag?
Das weiß ich jetzt gar nicht so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Rausgehen, spazieren gehen, so ganz normale, stinknormale Sachen. Ablenkung, Fernsehen. Sowas, ja.
Wie geht's Ihnen und Ihrer Familie heute, 5 Jahre danach?
Mir geht's gut und den anderen auch soweit. Ja, eigentlich auch. Ja. Also das kann man jetzt in 2 Sätzen, das ist schwierig zu sagen. Es gibt manchmal, da könnte man ganz einen Roman drüber schreiben, wie es einem manchmal geht und manchmal nicht. Grundsätzlich okay.
Aber taucht natürlich blitzartig dann wieder auf, wenn man nicht damit rechnet wahrscheinlich.
Ja, ja, das gehört einfach so zum Leben dazu wie irgendwie alles. Also man kann nicht mehr leben, ohne dass einer fehlt. Aber man gewöhnt sich so ein bisschen an diese Leere und an das Loch. Und dann fällt es einem manchmal ganz doll auf und manchmal weniger doll, aber es gehört halt dazu.
Das Loch gehört dazu.
Ja, genau.
Und gedanklich sitzt der Nils womöglich noch manchmal am Tisch?
Ja, also jetzt nicht so, dass wir einen Teller für ihn decken würden oder sowas. Das haben wir, glaube ich, auch nie gemacht.
Haben Sie heute schon was Gelbes gesehen?
Ja, hier im Studio hängen so eine neongelben Tennisbälle von der Decke. Das schon. Und sonst, ja.
Gelb ist eine besondere Farbe für Sie. Erzählen Sie uns von Ihrem Gelb.
Ja, Gelb ist entstanden, ich glaube, das ist entstanden, weil wir von Nils als dem, so, der immer unser Stern war, und dann ist das ja so, der Stern auch ein Zeichen für Kinder, die versterben. Und da war das Gelb. Und dann hatte ich eine Zeit lang, habe ich mir zusätzlich zu so, also ich bin großer Freund von Zeichensuchern. Und das Gelb war so ein Zeichen, was ich dann eine Zeit lang jeden Tag gesucht habe und auch gefunden habe. Also wenn man genau hinguckt und man denkt sich aus, okay, wenn ich jetzt was Gelbes finde, dann ist das gut. Und dann fotografiere ich das und dann macht das irgendwie mein Fotoalbum ein bisschen bunter oder ein bisschen gelber und ist nicht mehr alles so düster, dann hilft es gut. Ja. Und so habe ich alles gelb. Ich habe eine gelbe Handtasche, gelben Mantel, gelbe Mütze, gelbe Tesafilmrolle, gelbe Punkte an Wänden, so ein Kram. Ja.
Und gelbe, oder nicht gelbe Tiere, aber Tiere, die Kerzen tragen mit gelber Flamme, wie so ein kleines Leuchtfeuer. Die Kerzentiere haben Sie, glaube ich, auch ziemlich bekannt gemacht, wenn so ein Fuchs oder ein Pferd oder eine Katze eine Kerze trägt?
Ja, das sind halt, ja, Gelb ist ja nicht nur gelb als Farbe, so wie eine Banane oder wie eine Zitrone, sondern Gelb ist ja auch so ein Zeichen von Licht. Gelb-Gold ist ja so ein Zeichen von Licht und Helle. Und die Kerzenbrennungen, also die Flamme auf den Kerzentieren, die ist auch gelb. Ja, ist eine große Schar von Gelbträgern.
Sie sind eine große Familie. Sie und Ihr Mann, drei Kinder haben Sie jetzt. Sie haben aber auch einen halben Zoo zu Hause, Pferd, Pony, Wellensittiche, ein Huhn, alles auf Ihrem Blog vermeldet. Was sind Whippets?
Whippets sind so kleine Windhunde. Die, die haben wir jetzt. Damals hatten wir noch zwei Greyhounds. Die sind inzwischen auch leider verstorben. Und jetzt haben wir zwei Whippets. Das ist die kleinere Variante, die Etagenwohnungsvariante von Greyhounds.
Die Etagenwohnungsvariante. Vielen Dank für das Wort. Das muss ich Ihnen irgendwann mal klauen. Ich habe mich gefragt, ob die Tiere, diese Gemeinschaft in einer relativ großen Familie mit vielen Tieren, ob das gerade nach dem Tod von Nils vielleicht besonders wichtig war und wie das war.
Ja, wichtig, also für uns oder für mich auf jeden Fall, weil man viel zu tun hat. Man kommt irgendwie nicht in die Situation, dass man mal den ganzen Tag im Bett liegen bleiben könnte, würde oder so. Sondern natürlich steht man auf, um mit den Hunden rauszugehen. Dann macht man die Hühner auf, dann füttert man die. Also wir haben nicht nur einen Hund, sondern zurzeit haben wir vier Hühner und einen Hahn. Und da muss man zum Stall, dann muss der Zaun abgesteckt werden, dann muss der Stall gestrichen werden, abgeäppelt werden, die Pferde versorgt. Also man kommt nicht ins so rumliegen.
Mhm. Man behält so einen inneren Motor, weil Dinge getan werden müssen.
Genau, ja. Das ist, man ist halt verantwortlich auch noch für einen großen Rest.
Und wenn zu dem großen Rest noch drei Kinder gehören, dann...
Genau, ja. Und das ist man, da ist man irgendwie dann
gestützt.
Ganz gut gezwungen, jetzt nicht aufzugeben oder so zu denken, so, oh, jetzt kann ich nicht mehr weiterleben, weil das funktioniert ja nicht, man muss es ja machen.
Melanie Garanin ist unser Gast, Buchillustratorin, vor allem von Kinderbüchern und die Geschichte von Nils. Ist das Ihre erste mit Text, Frau Garanin?
Ich habe schon mal drei Erstleser geschrieben, so eine Geschichten für Kinder, die anfangen zu lesen. Zwei mit einem Pony, einmal ein Pferd namens Gugelhupf und dann Maras ganz geheimes Pony heißt es.
Tiere sind wichtig, ne?
Ja.
Warum?
Ich bin ein großer Tierfreund. Ich mag das gerne, mit Tieren zusammen zu leben und umzugehen.
Sie leben mit Ihrer Familie sehr idyllisch, mit vielen Tieren, haben Sie uns eben auch schon erzählt. Das klingt so ein bisschen nach Bullabü. Kannten Sie das selber so? Geben Sie da etwas weiter aus Ihrer eigenen Kindheit?
Ja, so richtig. Doch, eigentlich schon. Also ich bin in Berlin geboren und da haben wir in Lichterfelde gewohnt und sind dann, als ich 12 war, glaube ich, sind wir nach Westdeutschland gezogen und da haben wir richtig auf dem Land gewohnt auch. da habe ich meinen ersten Hund bekommen und einen Pony. Und da haben wir sehr ländlich gewohnt. Vielleicht hat mich das geprägt. Zwischendurch habe ich aber auch wieder richtig in der Stadt gelebt.
Diese Situation beim Tod eines Kindes in einer großen Gemeinschaft zu leben. Drei andere Kinder, der Ehemann und ich sag mal einen halben Zoo. Das war eine Stütze, habe ich so rausgehört.
Ja, absolut. Genau. Ja, ja.
Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht wichtig, Frau Garanin, damit eine Kindheit gut gelingt?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, viel Freiheit für die Kinder, nicht so viel Zwänge, keine erzwungenen Tätigkeiten. Also das glaube ich. Ich glaube, vor allem Freiheit würde ich hochheben. Und der Rest liegt ja an jedem Einzelnen persönlich, welches Kind was braucht und was für das Einzelne am besten ist.
Was waren denn Sie für ein Kind? Immer eins mit hohem Papierverbrauch und einen Stift in der Hand?
Ja, ich habe schon immer viel gezeichnet. Und aber jetzt nicht so, dass man jetzt, als man mich als Kind gesehen hat, gesagt hätte, so wow, die wird bestimmt mal Zeichnerin. So viel habe ich auch nicht gezeichnet. Aber ganz normal. Ich war ein viel draußen, viel spielen und sehr spät Entwicklungskind. Also ich habe sehr lange viel gespielt und bin lange nicht erwachsen geworden.
Oh, was heißt das konkret? So mit 14 noch Indianer gespielt, oder?
Ja, eher so mit 16 noch mit Playmobil gespielt, so ungefähr. Also ich war da wirklich etwas langsam. Ich habe das aber nachgeholt dann später, als ich 20 war ungefähr.
Ob das eine gute Spur ist, wenn man viele Kinderbücher illustriert, dass man, wie Sie so sagen, Spätzünder ist und sich die Kindheit dann auch sehr lang erhält?
Ja, bestimmt. Kann gut sein. Ja, glaube ich auch.
Sie sind nicht nur in Deutschland groß geworden, sondern ein paar Jahre auch in Mexiko. Wie kam das?
Da war ich ganz klein. Da sind wir hingezogen, weil mein Papa einen Job in Mexiko angenommen hat. Und dann sind wir da hingezogen. Da war ich ein Jahr alt. Und als ich 3 Jahre alt war, sind wir wieder zurückgezogen nach Berlin.
Erinnern Sie sich dann noch an irgendetwas
Mexikanisches? Ja, bruchstückhaft. Ich glaube, also ich kann mich an so ein bestimmtes Bonbon erinnern, was ich noch schmecke, was so wie Puderzucker im Mund so irgendwie sich so auflöst und nach Undefinierbarem schmeckt und nach Chili-Lollis kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber sonst auch nicht viel. Man weiß ja auch nicht, was es jetzt erzählt. Also habe ich das jetzt wirklich in Erinnerung, dass ich meinen weißen Lackschuh in so einem Schwimmbad voller Schaumstoff Zeug da irgendwie verloren habe oder hat mir das mein großer Bruder erzählt? Das weiß ich jetzt nicht.
Aber
es gibt schon Erinnerungen.
Geschmack, Geruch ist noch da aus einer ganz frühen Zeit. Studiert, Frau Garanin, haben Sie Animationsfilm? Früher sagte man schlicht Trickfilm, heute umfasst das noch zig andere Darstellungsweisen. Was haben Sie mit dieser Ausbildung gesucht? Was hatten Sie vielleicht für Ziele?
Ich habe mich da damals sehr für interessiert für Zeichentrickfilm, weil ich auch in einem Studio gearbeitet habe, der so Trickfilme gemacht hat für den WDR, für die Sendung mit der Maus und so. Und deswegen habe ich das gemacht. Und ich hatte Ziele, eigentlich hatte ich jetzt nicht unbedingt große Ziele, irgendwas Dolles damit zu machen. Das Studium war an sich schon, also das war so, da war das toll. Das hat Spaß gemacht zu studieren. Also einer der besten Studiengänge wahrscheinlich, die man machen kann.
Weil es so vielseitig ist und
ja, also es ist sehr klein. Also wir waren nur 10 Studenten pro Jahrgang. Das heißt, es war wie so eine Klasse. Und man hat immer, es ist immer lustig. Es ist irgendwie, man macht tolle Sachen. Man ist überhaupt nicht projektbezogen. Also man macht ja im Studium jetzt nichts, weil man dafür Geld kriegt oder weil man jetzt irgendwas veröffentlichen will, sondern man probiert sich aus. Und ich würde das jetzt mal so tatsächlich so ein bisschen so altfrauenhaft sagen, dass es eine der besten Zeiten meines Lebens gewesen war.
Ja, man hat auch die Freiheit, von der Sie vorhin in einem anderen Zusammenhang geschwärmt haben.
Ja, genau.
Dann hat sich aber vor allem im Kinderbuchillustratorin bei Melanie Garanin, so nach und nach herauskristallisiert. Das ist ja doch was sehr anderes. Wie ist das gekommen?
wenn man jetzt Zeichentrickfilm macht, dann muss man wahnsinnig viel, also um nur eine Minute voll zu kriegen, muss man wahnsinnig viel zeichnen. Und ich hatte mit Abschluss meines Studiums, also mit dem Diplom, habe ich schon meinen ersten Sohn bekommen und dementsprechend nicht mehr so viel Zeit. Und irgendwie hat sich da immer irgendwas ergeben. Ich habe für so eine Zeitschrift habe ich Angebote bekommen, habe ich für eine Zeitschrift kleine Aufträge gezeichnet. Dann kamen die ersten Verlage auf mich zu. Das hat sich einfach so ergeben. Ich hatte da Glück. Kam immer irgendwer, der irgendwas wollte, und so bin ich so von einem Verlag zum nächsten gehuscht.
Hat sich ganz natürlich entwickelt.
Ja, also immer was so passte in der Zeit, ne? Also ich war ja dann ja auch dreimal schwanger, beziehungsweise ich war ja viermal schwanger, und alles, was dazwischen passiert ist, ist irgendwie dann so, ich hatte eigentlich keine Zeit, mich irgendwo zu bewerben. Das kam immer gut, hat sich gut aufeinander abgestimmt.
Kam alles gut hin.
Ja.
Vermissen Sie manchmal noch die Möglichkeit des Films, die Sie ja kennengelernt haben, oder?
Nö, gar nicht.
Die Illustratorin und Autorin Melanie Garanin ist heute bei uns zu Gast. Frau Garanin, Sie haben uns erzählt, eine große Familie, viele Tiere. Wie finden Sie denn da Ihr ruhiges Zeichenrefugium?
Dem Versuch, feste Arbeitszeiten sozusagen sich zu schaffen. Wenn jetzt morgens alle aus dem Haus gehen, dann gehe ich im Idealfall direkt hoch und arbeite und höre erst auf, wenn alle wieder da sind. Das ist der Idealfall.
Also eine ganz feste Tagesplanung?
Ja, also wenn man jetzt, man muss sich das schon zu zwingen. Ich nehme ja auch ein Butterbrot mit hoch ins Arbeitszimmer, dass ich nicht zwischendurch runtergehe in die Küche und auf dem Weg noch die Wäsche mit in den Keller nehme, die noch kurz aufhänge. Also man muss da schon streng mit sich sein, wenn man wirklich was schaffen will. Ja.
Mit sich, aber auch mit der Familie, ne? In einer großen Familie mit vielen Tieren ist doch immer was los. Da klopft doch einer und sagt, ich will noch dies, oder ihre Hunde scharren an der Tür.
Nee, also die Tiere, die sind sehr gut erzogen und sehr strukturiert. Das ist ja das Praktische an Tieren,
dass man die gut strukturieren kann. Wer macht das bei Ihnen zu Hause?
Also die haben ja dann auch, wenn die so einen Zeitplan haben, da richten die sich nach. Tiere gewöhnen sich da schnell dran. Und die anderen auch, die Kinder auch. Also ja.
Muss man nicht schwer durchsetzen, dass man diese Zeit für sich findet?
Nö. Höchstens vor sich selber. Also ich lasse mich gerne ablenken von dem Wetter oder von einer Frage nach Mittagessen. Das liegt dann aber eher an mir. Ich könnte da auch strenger sein, ja.
Vielleicht gehört Ablenken zur Inspiration. Ich meine, kann man sich an den Schreibtisch setzen und sagen, ich mache eine Zeichnung? Geht das?
Ja, ist auch ganz wichtig, weil so, wenn man sich nur ablenkt, dann kommt man ja nicht dazu, sich hinzusetzen. Ich kann mich wirklich gut hinsetzen und ich muss mich auch hinsetzen, wenn ich eine Idee habe, um die aufzuschreiben, und der folgen dann weitere Ideen. Wenn ich mich nicht hinsetze, habe ich zwar viele Ideen, aber die schwirren mir in den Kopf rein und wieder raus, und die habe ich abends auch vergessen.
Die Disziplinierung bei der Arbeit. Haben Sie immer einen Stift und einen Zettel dabei, falls Sie nun unterwegs was finden?
Nein, leider nicht.
Warum nee, leider?
So bin ich nicht. Ich kenne das von Leuten, die immer ein Skizzenbuch in der Hand haben und einen Stift und sich dann so in die Ecke setzen und das kurz so aufskizzieren. Das mache ich leider nicht. Nee, mache ich nicht.
Also Sie sitzen am Schreibtisch, und wenn die Muse nicht küsst, dann ist die Zeichnung eben schlecht und es muss was Neues kommen oder eine andere folgen.
Nee, ich habe Glück, wenn ich am Schreibtisch sitze, dann küsst sie mich eigentlich immer. Ja.
Haben Sie das gut?
Ja.
So viele Schriftsteller sitzen gequält am Schreibtisch ihre Stunden ab in der Hoffnung, dass doch was passiert.
Ja, nee, bei mir ist eher, wenn ich mich dann wirklich hinsetze, dann war es auch wieder Zeit und dann passiert eigentlich auch was, ja.
Bei einer Zeichnerin frage ich mich sofort, wenn da ein Mensch, ein Tier, eine Illustration aufs Papier soll. Wie fangen Sie eigentlich an? Womit fangen Sie an?
Ganz unterschiedlich. Ich fange eigentlich mit der Idee an. Manchmal schreibe ich vorher was und denke mir dann die Zeichnung dazu aus.
Und praktisch? Augen, Mund und Nase, Gesicht, Füße, Hose, Pullover, wo fangen Sie an zu zeichnen? Wo beginnen Sie?
Am Kopf meistens, wenn ich mir das richtig überlege. Ich glaube am Kopf oder an den Augen oder je nachdem. Also bei einem Pferd auf jeden Fall am Kopf, bei einem Mensch auch. Also immer im Kopf. Ich fange immer im Kopf an, wenn ich eine Figur zeichne. Ja.
Also Pferde und Menschen haben schon mal was gemeint.
Ja, genau. Hunde auch. Ja, immer oben.
Und wer führt? Immer der Kopf oder manchmal auch intuitiv die Hand? Wie geht so Zeichnen als Prozess für Sie?
Da die Hand tatsächlich. Also ich kann muss ich nicht mehr viel nachdenken. Ein Glück. Also ich habe jetzt wenig, es sei denn, ich muss jetzt einen Traktor oder ein Flugzeug zeichnen, aber wenn ich jetzt Figuren zeichne oder Tiere, da muss ich nicht viel nachdenken. Das kann ich eigentlich so laufen lassen. Da brauche ich nicht groß zu überlegen. Ein Glück. Also da habe ich jetzt lange genug geübt. Mein ganzes langes Leben lang, das flupst eigentlich so von alleine.
Das flupst?
Ja.
Es zeichnet, nicht ich zeichne.
Ja, also es ist nicht so anstrengend eigentlich. Also es gibt Tage, da ist es anstrengend, aber mit ein bisschen Übung, ich weiß nicht, jetzt habe ich wirklich lange nicht viel gezeichnet, aber wenn man so richtig drin ist, dann geht es sehr flüssig, ja.
Haben Sie eigentlich Vorbilder?
Ja, ich habe Tomi Ungerer war immer mein Vorbild, weil der einfach super zeichnen kann und diesen Humor hat. Und jeder, der so einfach und schnell zeichnet. Ich habe jetzt Saint-P entdeckt wieder. Den habe ich wieder entdeckt.
Der zeichnet die Musikinstrumente, ne?
Ja, Musikinstrumente, kleine Figuren. Das ist der Zeichner vom kleinen Nick.
Ja, natürlich. Ja, genau, kleiner Nick.
Das ist, glaube ich, das Bekannteste. Und wenn man sich alte, ich habe jetzt echt mehr die alten Sachen mal angeguckt, ganz toll, wie aus dem Handgelenk, schwupp.
Die Zeichner untereinander, ist das eigentlich eine Berufsgilde? Haben Sie jemanden wie Tomi Ungerer mal kennengelernt oder sitzt da so jeder zu Hause an seinem Schreibtisch und macht?
Nee, es gibt schon eine richtige Berufsgilde. Es gibt die Illustratorenorganisation, deren Mitglied ich auch bin. Die sind wahnsinnig gut vernetzt, die sind auch auf der Buchmesse immer und da kenne ich ganz viele, nicht nur darüber, sondern heutzutage ja auch über Instagram oder über die Bloggerwelt. Das ist schon eine große, große Gemeinschaft. Und Tomi Ungerer habe ich mal zufällig getroffen in Berlin bei einer Ausstellung. Da habe ich mir ein Buch von dem signieren lassen. Das war sehr schön. Genau 2000 habe ich den mal einmal kennengelernt.
Heute übernimmt der Computer ja vieles. Macht Ihnen das Sorgen für den Beruf?
Sorge nicht. Also es macht mir keine Sorge, weil im Gegenteil, man ist sehr exklusiv, wenn man noch auf Papier zeichnet. Das habe ich jetzt gemerkt, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass man wirklich noch mit Aquarell auf Papier zeichnet und ein ganzes Buch so herstellt. Wo man aufpassen muss, ist, glaube ich, dass man den Anschluss nicht verliert. Dass man jetzt nicht sagt, so, ich zeichne nur auf Papier, weil ich bin die Generation Papier und ich iPad will ich nicht. Also ich glaube, dass man beides können muss. Aber Angst macht mir das nicht. Es macht richtig Spaß. Ich habe jetzt auch so ein Dings und ich probiere das jetzt auch.
Hat sich eigentlich Ihr Selbstverständnis als Illustrationskünstlerin verändert im Laufe der Zeit?
Ja, hat sich sehr verändert. Also ich bin jetzt, dadurch, dass ich das Buch jetzt fertig habe, also dieses große Buch gezeichnet habe, fühle ich mich schon ein bisschen selbstbewusster. Ich glaube, ich habe ein gutes Buch gezeichnet und das macht das schon so. Ich will irgendwie jetzt andere Sachen zeichnen, als ich noch vor einiger Zeit gezeichnet habe.
Die Illustratorin und Autorin Melanie Garanin ist heute bei uns zu Gast. Sie hat eine Graphic Novel veröffentlicht, Nils, ein wirklich sehr beeindruckendes Buch, das vom Tod ihres kleinen Sohnes erzählt. Frau Garanin, am Ende fliegen die Gänse davon, wie bei Nils Holgersson. Und jetzt flieg, wünschen sie ihrem Jungen. Ist das gelungen, dieses Flieg jemanden gehen lassen?
Kann ich jetzt nur für mich sagen. Ich habe das ganz bewusst mir vorgenommen, den jetzt nicht festzuhalten, weil es nicht funktioniert. Und dieses jetzt fliegt, dem die Freiheit zu geben, es ist ja so ein bisschen so eine Glaubenssache. Aber für mich war es wichtig, loszulassen. Es gibt von Rilke, ich glaube, das ist jetzt Rilke, ich hoffe, gibt es ja dieses, seit mein Engel mich nicht mehr bewacht, kann er frei seine Flügel entfalten oder irgendwie sowas. Und ich möchte nicht, dass, falls er uns oder mich noch sieht, dass er irgendwie das Gefühl hat, er muss auf mich aufpassen oder muss sich um mich kümmern. Schließlich ist er das Kind und ich bin die Mutter. Und ich möchte, dass er frei, auch oben frei ist sozusagen. Und
wenn ich Sie das fragen darf, besucht er Sie manchmal im Traum?
Selten leider, selten. Ist schon was Besonderes dann.
Mhm. Frau Garanin, ich danke Ihnen herzlich für den Besuch im Studio. Und Gelb ist eine besondere Farbe für Sie. Also wenn ich jetzt eine zur Hand hätte, dann würde ich Ihnen eine gelbe Sonnenblume schenken. Dann schenke ich sie Ihnen imaginär. Ich habe leider keine zur Hand. Vielen Dank für Ihren Besuch und alles Gute für Sie und für Ihre Familie.
Ja, selber vielen Dank. Dankeschön.